Ja, so freuen wir uns dann auch bestimmt auf die persönlichen Erfahrungen, die wir immer wieder auch merken. Wir lesen was in der Bibel und finden uns da selber wieder, dass wir auch die gleichen Erfahrungen machen, welche die Schreiber der Bibel gemacht haben. So, und für die Kinder. Kindergeschichte gibt's nicht, aber vielleicht doch zwischendurch, so dass ihr das auch versteht. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir werden jetzt den Text lesen, ein Bibelwort. Das werden wir erstmal zusammen lesen. Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündet wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Wir werden aus diesem Zusammenhang dieses Textes und aus dem Zusammenhang des ganzen Abschnitts, der sich weiterzieht, so bis Kapitel 10, einige Schwerpunkte heute betrachten. Erstmal ist das eine ernste Mahnung, dieses Wort. Und dann wollen wir das mal in der Praxis sehen. Was heißt das, das Wort Gottes oder diese große Rettung, so wie das hier steht, das durch den Sohn gesprochen wurde? Wenn die missachtet wird, was ist das? Wie kann ich das erfahren, ob ich diese Rettung missachte? Darüber wollen wir uns tiefer Gedanken machen. Und die Stellung des Wortes Gottes in dem ganzen Heilsgeschehen. Welchen Stellenwert hat das Wort in der ganzen Heilsgeschichte und wie weit betrifft uns das? Und wie weit ist es wichtig, dass wir da den richtigen Schwerpunkt auf das Wort Gottes setzen? Wir haben in Kapitel 1, oder es beginnt ja so der Hebräerbrief, dass Gott durch den Sohn redet. Und so wird der Sohn Gottes dann auch im Vergleich zu den Engeln hier sehr ausführlich seine hervorragende Stellung, sein viel größerer Name und des Weiteren dann auch das war so Kapitel 1, dieser Vergleich mit den Engeln. Der wird auch weitergehen. Der Vergleich mit den Engeln geht auch in Kapitel 2 weiter. Und das ist auch für uns, denke ich, eine sehr wichtige Betrachtung. Es wird weiter darum gehen, wir haben ja den Sohn Gottes hier in seine Größe, in seine Herrlichkeit, in seine Stellung, dass sogar Worte angewandt werden, dass zu wem hat Gott jemals gesagt, du bist mein Gott. Und hier werden wir auf einmal in Kapitel 2 den Jesus betrachten, der erniedrigt wurde. der Mensch, Jesus der Mensch. Und das ist für uns als Menschen auch von großer Wichtigkeit und Bedeutung für unser geistliches Leben, dass wir Jesus auch als Mensch kennenlernen, dass wir das beides in seine Herrlichkeit, aber auch in seine Erniedrigung ihm kennenlernen. Somit wird das auch in Kapitel 2 weitergehen, dieser Vergleich mit den Engeln. Und jetzt wird der erniedrigte Jesus, der Mensch, mit den Engeln verglichen. Aber in diesem Abschnitt hier, den wir jetzt haben, den wir eben gelesen haben, das ist so eine kleine Unterbrechung. Hier wird einmal auf eine Mahnung ausgesprochen. Als ob er hier so eine Anwendung macht und die Gemeinde, die Hebräer, ganz besonders haben ja, wie gesagt, an sie ist das gerichtet, weil sie so eine enge Bindung zu dem Bund des Alten Testaments hatten, dass an sie diese Mahnung geht, dass sie, wenn sie das nicht achten werden, können sie das Ziel verfehlen. Und in dieser Mahnung wollen wir auch uns genauer anschauen. Und wir können hier schon deutlich sagen, dass in diesem Wort, das durch Engel verkündete Wort stand fest. Gemeint ist hier das Gesetz am Sinai. Das ist hier mit diesem Ausdruck das durch Engel verkündete Wort gemeint. Dass der Heilsweg nicht wieder zurückgeht für die Menschen, die aus dem ersten Bund kamen, war das schon eine große Versuchung, da nicht wieder zurückzugehen. Ich frage mich, wie empfinden wir das, liebe Geschwister? Stehen wir auch in der Gefahr, so in die Gesetzmäßigkeit des alten Bundes zurückzufahren? Ist das auch für uns heute eine Gefahr? Wie erleben wir das? Ich meine, wir haben ja noch andere Gefahren im Glauben, dass wir gottlos werden, dass wir Gott auf Gott nicht mehr hören wollen, dass wir ungehorsam sind. Das ist genauso eine Gefahr. Aber hier geht es um eine Gefahr, den Weg des Heils nicht auf Jesus Christus des neuen Bundes zu setzen, sondern in die Gesetzlichkeit zu verfallen. Deswegen ist meine Frage, betrifft uns das? Kann uns das passieren? Ja, wie nehmen wir das selber wahr? Ich will kurz, einen ganz kurzen Einblick machen, weil ich glaube, das ist eins von den Themen, das wir immer wieder neu auffrischen müssen, auch für unseren persönlichen Glauben. Dass wir mit diesen Begriffen oder wenn wir jetzt so ein Thema durchnehmen, Geschwister, dass wir den Bezug dazu nicht verlieren, dass wir überhaupt wissen, betrifft das unser Leben? Oder war das jetzt wirklich nur eine Sache, eine Geschichte, die ist fast 2000 Jahre zurück gewesen, da sind mal ein paar Hebräer gewesen und die wollten wieder zurück zum Gesetz, aber mit unserem Leben hat das nichts zu tun. Deswegen ist unsere Frage, haben wir eine Klarheit darüber? Was ist Gesetzlichkeit? Was ist das? Ich persönlich muss es immer wieder neu auffrischen. Ich muss es immer wieder neu in der Bibel lesen, damit ich das nicht vertausche mit dem, zum Beispiel, das wäre ein ganz großer Fehler und der wird auch nicht selten begangen, dass man sagt, jedes Mal, wenn man von Geboten spricht, das ist Gesetzlichkeit. Das ist es nicht. Aber was ist Gesetzlichkeit? Und sind wir heute so lange, und dass wir ja gar nicht in Bezug hatten dazu, keiner von uns hat irgendwann mal Tempeldienst miterlebt, keiner von uns hat Opfer gebracht. Haben wir damit was zu tun? Ich glaube schon. Dadurch berührt uns das sehr tief. So geht es mir jedes Mal. Es ist mir immer eine Herausforderung, weil wir erstmal sagen, das bekennen und das auch so festhalten, dass die ganze Bibel das Wort Gottes ist. Auch alles, was im Alten Testament geschrieben ist. Und wenn die ganze Bibel das Wort Gottes ist, wie sollen wir dann mit den Geboten umgehen, die Bibel aber sagt, sie waren Schatten auf das Neue. Es ist doch das ganze Wort, das Wort Gottes. Und so wird es für uns immer eine Herausforderung sein, wie, nach welchen Lebensmaßstäben richten wir uns? Wie erkennen wir das, dass wir auf einmal in Gesetzlichkeit verfallen? Hier will ich ein paar Grundsätze nennen, heute nur drei. Jedes Mal, wenn wir eine Weisung der Bibel nehmen und nicht beachten, in welchem zeitlichen Rahmen, zu welchem Bund Gottes dieses Wort gehört, wenn wir das nicht beachten, dann ist das eine ganz große Gefahr, dass wir in eine Gesetzlichkeit verfallen. Das ist nicht alles ewige, verbindliche Wahrheit für die Lebensweise. Denn so lehren uns das die Apostel. Eine ganz große Hilfe, die Apostelgeschichte zu lesen. Wie gingen die damit um? Die hatten ja alltäglich mit diesen Fragen zu tun. Die Apostel ringen selber um diese Wahrheit. Und das ist ja gerade so was auch Lebendiges, dass sie selber ringen müssten, Geschwister. Das alleine ist schon ein Weg der Gnade Gottes und ein Weg des Evangeliums. Sie ringen um diese Wahrheit. Apostelgeschichte 15 sagt das mit aller Deutlichkeit. Was versucht ihr, ein Joch auf die Jünger Schulter zu legen, das nicht ihr und nicht eure Väter tragen konnten. Was legen wir dann auf? Das Gesetz Christi. Und das müssen wir ohne zu zögern wissen. Was ist unsere Lebensordnung, unsere Lebensausrichtung? Die zweite große Gefahr, die kann uns unterschwellig kommen, das wissen wir nicht mal. Das ist immer eine Leistungsfrömmigkeit. Geschwister, wenn das unser höchstes Prinzip ist, dass so wie das Gesetz beschrieben wird, der Bund vom Sinai, Römer Kapitel 10, der Mensch, der diese Dinge tut, der wird davon leben. Das war das Prinzip, das war die Grundlage. Vielleicht merken wir das gar nicht, aber das ist genau, was uns trägt, was uns ausmacht. Und da ist die Gefahr, dass wir das wirklich so auch in diesem Druck dieser Leistung, der menschlichen Vollbringung, der Mensch ist Mittelpunkt, nicht Jesus ist Mittelpunkt. Der Mensch kann uns treffen. Und ohne dass wir uns das vielleicht gewollt haben, verzweifeln wir, zerbrechen wir, weil wir das gar nicht schaffen können. Denn wer von uns kann sich hinstellen und sagen, ich werde wirklich durch meine Leistung, durch meine Frömmigkeit Gott und Gottes Gesetze halten können? Sagen werden wir es nicht, aber das ist unser inneres Gesetz und wir merken es vielleicht gar nicht. Deswegen will ich nur sagen, wir haben damit schon was zu tun, glaube ich, sehr fest. Wenn wir zu unserer höchsten Priorität in unserem Herzen den Grundsatz machen, ich will Jesus Christus nachahmen, dann haben wir keine gesetzliche Grundlage. Aber wenn die Grundlage anders lautet, dass daraus mein ganzes Leben besteht, dass ich das machen muss, dann sind wir nicht weit weg von der Gefahr, welche hier auch bei den Hebräern bestand. Wir gehen jetzt mal näher zum Text. Deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Hier sind in diesem Text zwei Gründe. Einer ist erwähnt und auf einer weist auf etwas hin. Zwei Gründe sind hier gesagt, warum es wichtig ist, auf das zu achten, was wir in dem Sohn, in dem Sohn, der geredet hat, gesprochen hat, unser Heil suchen. Was sind das für zwei Gründe? Wir wollen die mal zusammen ergründen. Einmal steht hier deswegen und der zweite ist direkt angegeben. Zwei Gründe, warum wir auf den Sohn horchen sollen, der geredet hat. Weil durch den Sohn, so haben wir das in Kapitel 1 gelesen, hat Gott gesprochen. Er hat geredet durch den Sohn. Die Autorität Gottes steht dahinter. Deswegen sollen wir auf das hören. Der zweite Grund ist, damit wir nicht an dem Ziel vorbeigleiten. Man sagt, dass man diesen Begriff in der Schifffahrt benutzt hatte. Wenn der Steuermann das nicht ganz beherrschte, wie er das Schiff, ein großes Schiff kann ja man nicht so feinfühlig lenken, dass das schnell nochmal sich korrigieren lässt, sondern da muss man schon lange im Voraus die Richtung haben, sonst ist das zu spät. Und wenn der so im Hafen reinging und das nicht ganz genau angesteuert war, dann ging das vorbei. Dann hat er seinen Platz nicht, sein Ziel nicht erreichen können. Das Schiff hat sein Ziel nicht erreichen können. Ich glaube, in der Raumfahrt, da wird das nochmal sehr deutlich, weil eine nicht korrekte Berechnung von den Himmelskörpern, die der Mensch ins All schickt, die sind fatal. So zum Beispiel bei der Mondlandung, als das zum ersten Mal den Menschen gelungen war, dann gibt es sehr genaue Berechnungen, wann man hier startet, mit welcher Geschwindigkeit man startet. Weil das gibt den ganzen Kurs an. Wenn dieser Himmelskörper oder der Flugkörper zu weit von dem Himmelskörper ist, zum Beispiel beim Mond, der hat nicht so viel Triebkraft bei sich, das anzuhalten und irgendwo zu wenden. Das kann nur die Anziehungskraft, die Masse des Mondes, die hat diesen Flugkörper wieder an sich gezogen und ihm wieder eine Umlaufbahn gegeben. Und dadurch kann man das Ziel treffen. Rechnet man das daneben, dann trifft man das nicht. Das ist hier der Gedanke. Das Ziel ist nicht wenig. Das wird weiter in dem Text erläutert. Es ist die große Rettung. Es ist das, worauf wir streben. Und er sagt, auf den Sohn zu hören, auf das Gehören, zu hören, was er geredet hat, was er redet, ist lebenswichtig. Sonst werden wir das Ziel nicht erreichen können. Wozu wird hier aufgefordert? Die eigentliche Aufforderung, worin liegt diese eigentliche Aufforderung? Wir lesen hier, dass wir Acht geben sollen. Acht geben sollen auf das gesprochene Wort. Jetzt können wir uns mal darüber unterhalten, was ist das Achtgeben? Wie fühlt sich das an? Wann weiß ich das? Gebe ich Acht darauf oder nicht? Da wollen wir mal ein paar Beispiele, dass wir die mittragen. Wie können wir das merken, ich gebe auf diese Sache Acht oder nicht? Wer hat hier einen Gedanken zu? Einfach um. Wenn er das tut, was Gott von ihm verlangt, das ist dann Acht geben. Gut? Noch jemand? So wie das auch im Leben ist, in unserem Alltagsleben, dass wir, wenn wir darauf Acht geben, dann nehmen wir das in unsere Handlungen hinein. Dann ist das nicht nur ein Wissen, das uns begleitet, sondern man nimmt das dann im Leben hinein, wie das Beispiel jetzt eben von Bruder Jakob kam. Wenn wir hier fragen, wer wird hier aufgefordert, das zu tun, was würden wir hier sagen? Alle gläubigen Menschen, weil das ist hier an gläubige Menschen gerichtet. Diese Aufforderung gilt den Christen. Das wird uns, da werden wir uns immer wieder neu finden können, dass wir diese Aufforderung auch an uns gestellt bekommen. So wie das hier auch gläubige Menschen waren, die hier eine Erfahrung gemacht haben, eine Wende von dem Heilsweg des Alten Testamentes, des Ersten Bundes, zu dem Heilsweg des Neuen Bundes. Und sie werden hier aufgefordert, genau sie und wir, wir sollen das tun. Was soll durch diese Aufforderungen vermieden werden? Die Verfehlung des Ziels. Also das ist ganz wichtig. Er unterbricht hier das, was hier auch weitergehen wird, der Vergleich des Sohnes Gottes, der hier redet mit den Engeln und sagt hier, Leute, ich will euch noch einmal das ans Herz legen. Hört auf das, was der Sohn Gottes in diese Welt am Evangelium reingebracht hat. Denn das ist so wichtig, dass wir hier nicht um Kleinigkeiten reden, sondern um Heil, um Rettung, um das Eigentliche, um was es uns geht. Bemerkenswert ist auch, dass der Schreiber so hier nicht von oben herab spricht, sondern er spricht in der Wir-Form. Er spricht auch von sich. Er sagt, wir wollen das so tun. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen dafür. Und das bringt ja uns Menschen auch auf den eigentlichen Punkt. Das kann doch keinem geben, der hier auf die andere zeigt und sagt, mit mir hat das nichts zu tun, darüber bin ich hinweg. Denn der Sohn, der da redet, der sagt zu allen Menschen, ihr mangelt den Ruhm Gottes. Ihr seid alle sündige Menschen, alle. Auch der heute vielleicht gerade froh ist, dass er eine Versuchung überstanden hat, wir sind die Menschen, die sagen müssen, wir wollen das so tun. Und es ist gut, wenn wir uns immer wieder auch einander begegnend so sehen, dass wir uns nicht erheben einer über den anderen, sondern wissen, wer braucht Gnade? Mein Bruder und ich. Wir brauchen alle Gnade Gottes. Und so schreibt er hier auch und sagt, wir wollen das doch so tun. Ich habe dieses Wort mal angewandt für mich bei einem Bruder, der einen schweren Laster hatte im Leben. Das hat er scheinbar nicht geschafft zu überwinden. Immer wieder kam das in seinem Leben. Aber was ich bei ihm gesehen habe, in seinem Herzen war dieses Heil und diese große Rettung durch Jesus, das hat er nicht missachtet im Herzen. Versteht ihr den Unterschied? Also er hat es nicht geschafft, im Leben umzusetzen. Das ist immer wieder gefallen. Aber dieses Heil war ihm nicht unwichtig. Er ist wieder in Tränen zu Jesus gekommen. So habe ich mir gesagt, vielleicht gibt es auch sowas, dass man das hier auch mal so stehen lässt und sagt, was er nicht geschafft hat, hat er nicht geschafft. Aber in seinem Herzen hat er dieses Heil nicht missachtet. Das war ihm wirklich wichtig. Im praktischen Leben hat es etwas gehapert. Da konnte er seine Last nicht ablegen. Aber zum Teil hat mir das Mut gemacht zu wissen, dass ein Mensch sein Vertrauen nicht aufgibt, seine Hoffnung auf Jesus setzt und immer wieder zu ihm kommt und dieses Heil, dieses große Heil, diese große Rettung in seinem Herzen nicht missachtet. Wir werden jetzt die Aufforderung weiterlesen von Vers 2. Hier wird ihn noch einmal bekräftigt. Er sagt ja das nur, das ist ja erstmal nur eine Mahnung und ein Ruf, das sollten wir so tun, wir sollen diese auf den redenden Sohn hören. Wir sollen auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Und jetzt kommt eine Bekräftigung dessen, dass es nicht nur dabei bleibt, sondern er wird das jetzt gleich bekräftigen mit den Beispielen wieder des Alten Testaments. Jetzt wird diese Mahnung, was wir im Vers 1 gelesen haben, wird hier jetzt nochmal bekräftigt. Und sie wird bekräftigt mit der Erfahrung des ersten Bundes und hier kommt wieder der Vergleich mit den Engeln. Denn wenn durch das durch Engel verkündete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing. Engel haben ja im Alten Testament viele Botschaften gebracht. Die kamen zu Menschen, die haben ihnen Gottes Worte mitgeteilt. Aber im Zusammenhang des ganzen Textes, glaube ich, sollten wir jedoch mehr daran sehen, dass er hier durch das Engel verkündete Wort bedeutet hier das Gesetz am Sinai. Das wird uns im Neuen Testament offenbart auf zwei Stellen, dass Engel dieses Wort überbrachten, dass sie die Mittler waren für diese Gesetzgebung am Sinai. Man sagt, vielleicht ist das in diesen Donner und Blitzen, die das begleiteten, in äußere Erscheinung getreten. Aber in der Apostelgeschichte, in der Rede von Stephanus, ist das so ausgesprochen. Und der Galaterbrief, der sagt das. Ich werde das einmal lesen. Wir können das uns merken. Es ist vielleicht ein Gedanke, der sonst so direkt bei der Gesetzgebung am Sinai auch nicht direkt vorkommt. Aber wie gesagt, im Neuen Testament bestätigt wird und somit aus diesem Grund, glaube ich, sollen wir hier von die Reden der Engel jetzt verstehen, dass es die Gesetzgebung am Sinai bedeutet. Apostelgeschichte 7, 53. Die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engel empfangen und doch nicht befolgt habt. Also hier wird das sehr deutlich gesagt, dass es das Gesetz auf Anordnung der Engel kam. Und so auch im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 19, wird das auch noch mit aller Deutlichkeit gesagt. Und hier wird diese neue Botschaft der Alten gegenüber weitergestellt und gesagt, wenn die alte Botschaft schon von Gott so ernst genommen wurde, wie wollen wir dann entfliehen? Diese neue Botschaft hat noch einen ernsteren Charakter bei Gott als die alte Botschaft. Und somit sagte er, ist das wichtig, dass wir das Evangelium, das Jesus Christus in diese Welt gebracht hat, dass wir das Evangelium nicht überhören. Denn die Bekräftigung ist in der Erfahrung des alten Bundes. Wir erinnern uns jetzt nochmal an Jeremia, diese Wegführung des Volkes in die Gefangenschaft war eine Folge von Ungehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber. Und das erwähnt er hier. Und das meint er hier und sagt, das wurde von Gott ernst genommen. Und das Volk hat das leibhaft erleben müssen. Das, was im Gesetz durch Anordnung der Engel gegeben wurde, darauf hat Gott geachtet. Das hat er ernst genommen und das gab eine wirkliche Folge von dieser Übertretung dieses Gesetzes. Und somit wird das hier noch einmal bekräftigt damit und gesagt, dieses neue Reden Gottes, meint ihr, er wird darauf das so übersehen und wird darauf nicht reagieren, wenn wir Menschen das einfach missachten und dieses Heil nicht rechnen? Denn wir werden diese Ausdrücke noch zweimal im Hebräerbrief finden, dass er sagt, wollen wir wieder den Sohn Gottes kreuzigen? Wollen wir sein Blut wirklich für nichtig erachten? Und das tun wir auf vielerlei Weise. Wir tun das, wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit unser Leben aufbauen. Wie verkehrt uns das jetzt auch nicht klingt. Aber das tun wir damit. Dann sagen wir doch zu dem Sohn Gottes, was du da gemacht hast, das brauchte gar nicht. Das kann ich selber. Und das ist ein Verachten des Sohnes Gottes, der ja wusste, das geht nicht anders. Vater, wenn es geht, ich will diesen Kelch nicht trinken. Und er tut es und wir sagen, das braucht nicht, das kann ich allein. Dieses große Heil, wie er das hier nennt, diese große Errettung, wir tragen das mal zusammen. Was beinhaltet diese große Errettung alles? So ein paar Gedanken, die uns jetzt so in diesem Zusammenhang vom Zeugnis der Heiligen Schrift ins Gedächtnis, ins Herz kommen. Was beinhaltet diese große Rettung? Die in Jesus Christus gekommen ist. So sehen wir es besser, ja. Vergebung der Sünden. Danke, Lina. Ja, Friede und Freude, es sind alles erlebbare Dinge. Was beinhaltet diese Rettung? Versöhnung. Wir finden wirklich so viele Worte in der Bibel, die das beschreiben. Wir werden Kinder Gottes. Das will ich immer wieder neu sagen. Andreas sitzt hier mitten unter uns. Andreas, als Jungbekehrter, du nimmst mir das nicht übel. Ich will dir das nochmal sagen, mit aller Deutlichkeit. Denen, die ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Ja, das ist ein Vorrecht. Das reißt man nicht einfach an sich. Das ist Gnade, das ist Gottes Geben, Gottes Zusage. Und so haben wir für diese große Rettung ja viele Begriffe, die wir hier einige erwähnt haben und die ja auch sehr oft in unserem Leben doch erlebbar nahe kommen und ja eine große Auswirkung haben, ob wir das. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darauf hören, Geschwister. Denn von den göttlichen Dingen, und das ist aus diesem Wort noch einmal so ersichtlich, die werden nicht von alleine in unserem Herzen geboren. Die kommen von Gott und die kommen aus seinem Wort. Und so werden sie in unserem Herzen wirksam. Und deswegen ist es wichtig, lasst uns darauf hören. Deswegen ist das deine Erfahrung. Ich sprach diese Tage mit einem Bruder. Er ist jetzt Rentner geworden und er sagt, ich merke jetzt, ich habe so vieles im Leben verpasst. Er hört jetzt regelmäßig, hat sich so einen MP3-Player angeschafft, die Mamen bremsen dann die Dateien da drauf und die Auslegung von Dr. McGee, die lange Jahre, über 30 Jahre im Rundfunk kamen, durch die Bibel. Und er sagt, ich habe doch alles verpasst im Leben. Das habe ich alles nicht gewusst. Und ich brauche, ich vergesse mich. Meine Frau muss mich immer wieder holen, wenn sie mich braucht. Ich kann den ganzen Tag diese Sachen hören. Hunger und Durst nach dem Wort Gottes. Ich will jetzt keinem schlechtes Gewissen machen. Wir haben dafür nicht immer Zeit. Und ich will jetzt auch sagen, jeder, wer in einem verantwortungsvollen Beruf steht, kann sich da nicht ablenken und immer an was anderes denken. Der muss vielleicht 8 oder 10 Stunden wirklich sich mit seinem Materie befassen. Das geht nicht anders. Aber deswegen ist das so wichtig, die Zeit, die ich dann aber habe, dass ich auf das Wort Gottes höre. Denn das ist hier noch einmal meines Erachtens eine sehr große Bestätigung. Es gibt, vielleicht komme ich so dazu, Erstmal zu dieser eine Frage. Ich will das jetzt auch nur als Frage stellen. Merken wir, das, was er hier schreibt, schreibt er in der Vergangenheitsform. Daraus lässt sich etwas schlussfolgern, was ich nicht behaupten will, aber diese Schlussfolgerung scheint mir hier persönlich auch sehr nachvollziehbar zu sein. Das heißt, als der Schreiber des Hebräerbriefs diese Worte schreibt, war das schon nicht so stark, dass die Zeichen und Wunder zu der Zeit, als er das schrieb, schon mehr zu der Vergangenheit gehört. Zu dem Anfang. Zu dem Anfang des Evangeliums, so wie das hier steht, sehr wertvolle Formulierung haben wir hier. Also, die große Rettung hat ihren Anfang genommen, nachdem sie durch den Herrn verkündet wurde. Also Jesus hat diese große Rettung verkündet. Er hat sie ausgesprochen. So hat sie ihren Anfang genommen. Und sie wurde gegenüber von denen bestätigt, die es gehört haben. Das waren die Apostel. Die waren Augenzeugen dessen. Die haben es gehört und wurde dadurch bestätigt. Und Gott, sagt er, gab Zeugnis. Er gab Zeichen und Wunder und stellte sich zu diesem Wort dadurch. Und er hat dieses Wort bekräftigt mit Zeichen und Wundern. Und Geschwister, wie groß das Wunder auch heute passieren kann, das uns vielleicht mal im Leben ganz besonders begegnet. Es hat allein das eine Ziel, das Wort Gottes zu bestätigen. Es ist wirklich eine große Gefahr, dass man in die Versuchung kommt zu sagen, und das meines Erachtens hat das jetzt zum Teil in der Christenheit ein bisschen nachgegeben. Vor 5 oder 10 Jahren war das noch viel stärker. Da stellte man immer Buchstabe und Geist gegeneinander und sagte, der Buchstabe, der tötet, aber der Geist, der macht lebendig. Und so brachte man zwischen dem Wort Gottes und dem Heiligen Geist einen Keil zwischen. Und als ob das so war, wer sich an das Wort Gottes wandte oder mehr an dem Wort hielt, das waren die Buchstaben, die Verkrusteten, die Tötenden und die dem Geist offen waren, ja, da war man für alles offen. Aber hier sagt uns das Wort sehr deutlich, dass diese Zeichen und Wunder, die waren gegeben, um das Wort zu bestätigen. Und sogar in der Vergangenheitsform, somit können wir wirklich annehmen, dass die Häufigkeit dieser Zeichen und Wunder zu dem Zeitpunkt der Verfassung des Hebräerbriefes schon sehr zurückgegangen waren. Sonst hätte er wahrscheinlich geschrieben, er gibt die immer noch. Aber er schreibt hier, er gab die. Und mit diesen Zeichen wollte Gott und will er heute immer noch, dass wir zum Worte Gottes finden, dem Worte Gottes Vertrauen schenken. Denn er hat zu uns geredet in dem Sohn. Und dieses Reden des Sohnes ist ja wirklich ein, ich weiß nicht, ob ich das Wort Geheimnis, aber ich will es doch brauchen, weil die Bibel es braucht. Letztens sprach ich mal mit einem ungläubigen Mann, einem älteren Herrn, und der sagt, nutze dieses Wort nicht bei mir, sonst damit drehst du dich immer aus allem raus, wenn du Geheimnis sagst. Ja, ich sage, das ist vielleicht so in ihren Ohren, aber die Bibel nennt das so, das ist ein Geheimnis. Dieses Werk Christi werden wir wahrscheinlich nie ganz erfassen und begreifen. Aber offenbart hat er das im Wort. Und um dieses Wort, das man hört, das man liest, um dieses Wort geht es hier, dass wir das nicht missachten. Zeichen und Wunder, was sollen die bewirken? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Frau, die das auch so gerne haben wollte, dass sie doch in Zeichen und Wunder bekam, das über das Natürliche ging. Und sie sagte, ich habe gespürt, dass mich eine Hand berührt hat und eine Hand sich auf meine Schulter legte und da war aber keiner im Zimmer. Und das war dann so groß, das war dann so wichtig. Geschwister, aber wollen wir das jetzt mal so, ich will das nicht beurteilen. Gott hat seine Wege mit den Menschen. Ich habe ihr nur gesagt, ich will dir eins sagen, wenn du dadurch ein größeres Vertrauen zum Worte Gottes bekommst, dann glaube ich, war das der Herr. Wenn das ein Erlebnis ist, dann sagt dir das gar nichts. Ob dich da jemand berührt oder nicht, was willst du damit? Was willst du damit machen? Gott hat diese Gaben gegeben, diese Gnadenzeichen, um sein Wort zu bestätigen. Dass er wirklich sagte, ich habe den Sohn gesandt, es ist die Zeit des Neuen Testaments gekommen, des neuen Bundes mit dem Volk Gottes. Und dazu bekenne ich mich jetzt. Und das ist hier in dem Abschnitt, den Schreiber des Hebräerbriefes vom Heiligen Geist ans Herz gelegt worden. Und es ist ihm so wichtig, dass er sagt, das muss ich jetzt hier reinbringen. Dieses große Heil, das durch den Sohn gebracht wurde, das sollen wir nicht missachten. Denn wir haben gesagt, achten tut man das dann, wenn einem das wichtig ist, wenn einer das befolgt, wenn das in unser Leben etwas bewirkt, wenn das irgendwo wiederzufinden ist in meinem Leben, dann habe ich ein Zeichen, ich missachte das nicht, sondern darauf wollen wir achten. Wir werden beten zusammen. Jeder findet so seine Worte dazu. Wie er sagt, das ist mir aus diesem Abschnitt wichtig geworden. Ich habe hier ein paar Gedanken, die vielleicht ein Teil davon sind, was wir jetzt vor dem Herrn bringen werden. Ich will aber noch die Möglichkeit geben, wenn noch jemand ein Anliegen da mitteilen will, tut das jetzt und wir werden zusammen beten.